Wir waren als Familie, also wir waren jedenfalls als Familie ja im Norwegen-Urlaub. Und meine Frau und ich, wir sind so mit dem Auto durch Norwegen durchgefahren. Wunderschöne Landschaft dort, kann ich empfehlen. Und uns ist irgendwann aufgefallen, Mensch, wenn man sich die Häuser in Norwegen anschaut, die Älteren, die auf dem Dorf sind, also auf dem Land, dann fällt einem auf, die sehen irgendwie anders aus als in Deutschland. Ja, das sind so typische Häuser, habe ich ein Bild rausgesucht. Typische Häuser, die man in Norwegen so finden wird. Und man sieht irgendwie, die sehen irgendwie anders aus. Beim Fahren so, beim Vorbeifahren, beim Vergleichen der Häuser ist uns irgendwann aufgefallen, woran das liegt. Und gibt so ein paar Sachen, denke ich, die auffällig sind. Auffällig ist zum einen, die meisten Häuser, die haben so eine Art Veranda vor der Tür oder eine Terrasse wenigstens. Sie sind meistens völlig aus Holz gebaut. Tatsächlich auch moderne Häuser in Norwegen werden aus Holz gebaut, weil es einfach viel Holz gibt. Und anderes, was auffällig ist, die haben meistens eine Art überirdischen Keller. Also der Keller ist selten in den Boden eingebaut, sondern er ist meistens auf dem Boden aufgesetzt. Und praktisch im ersten Stock beginnt dann das eigentliche Wohngebäude. Und nach ein bisschen drüber nachdenken ist uns klar geworden, woran das liegt, weil es da ganz felsigen Boden hat. Also da zumindest, wo wir lang gefahren sind, dann auch viele, viele Berge, die aus massivem Fels bestehen und die Häuser sind oft am Hang von einem Berg gebaut. Und da macht es natürlich wenig Sinn, da einen Keller in den Boden bauen zu wollen. Das ist ja total schwer. Da musst du ja dann reinsprengen oder ich weiß gar nicht, wie die das anstellen würden. Und deswegen bauen die den Keller auf den Fels direkt auf und darüber erst das Haus. Alle, die bibelkundig sind, wissen schon, wo ich mit dieser Einleitung hin möchte. Ich möchte zum Fundament des Lebens, habe ich es genannt. Nämlich sagt Jesus uns auch was, wie man ein Haus ordentlich bauen soll. Und das ist nämlich genau so. Er sagt, baut auf massiven Fels. Und diese Stelle wollen wir jetzt lesen gemeinsam. In Matthäus 7 steht das. Jesus sagt, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Also die Norweger, die haben von Jesus gelernt und die bauen ihre Häuser auf felsigen Boden. Aber es geht hier natürlich nicht nur um Häuser, in denen man wohnt, sondern es geht natürlich bei den Häusern hier, von dem Jesus redet, ist natürlich ein Bild für das Leben. Er sagt, wenn du möchtest, dass dein Leben Bestand hat, auch in Stürmen, auch in Wasserfluten, was auch immer das ist, dann sagt er, bau dein Haus auf seine Lehre. Ja? In diesem Bild, er macht ja zwei verschiedene Gruppen von Menschen auf. Beide haben sein Wort gehört. Beide Männer, um die es hier geht, haben das Wort gehört, haben seine Lehre gehört. Aber der eine, der Kluge, der handelt auch danach. Und der andere, der töricht ist, der hat es gehört, handelt aber nicht danach. Und so ist die Unterscheidung. Der danach handelt, der hat ein beständiges Leben. Jetzt ist das, was wir hier gelesen haben, das ist am Ende von der Bergpredigt von Jesus. Ja, die Bergpredigt ist in Matthäus von Kapitel 5 bis Kapitel 7. Und ganz am Schluss sagt Jesus dieses Gleichnis. Das heißt, wir müssen natürlich das, was er sagt, auch irgendwie im Kontext betrachten. Was hat er denn gesagt? Was sind denn diese Worte, die er sagt, nach denen man sein Leben ausrichten, was man tun soll? Und ich habe mal drei Beispiele genommen, die so fürs tägliche Leben herausfordernd sind. Drei Beispiele, was sagt Jesus? Jesus sagt in der Bergpredigt zum Beispiel etwas über Vergebung. Er sagt, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Geht also nicht mal nur um das Leben, es geht auch ums ewige Leben bei diesem Haus. Und Jesus sagt, wenn ihr vergebt, dann wird euch Gott auch vergeben. Vergebt ihr nicht, vergibt er euch auch nicht. Das heißt, wenn du Nachfolger von Jesus Christus bist und du möchtest dein Haus auf Felsen bauen, dann musst du immer vergeben. Das ist ganz knapp zusammengefasst. Ganz einfach eigentlich. Das bedeutet nicht, das kann man schnell verwechseln, es bedeutet nicht, du musst mit allen Menschen versöhnt sein. Weil zur Versöhnung braucht es immer zwei. Wenn der andere sich nicht mit dir versöhnen will, dann kannst du dich auf den Kopf stellen. Das liegt ja nicht an dir. Aber vergeben musst du in jedem Fall. Als Christ hast du nicht die Option, nicht zu vergeben. Vergebung ist immer, immer geboten. Also ich sage, es sind drei schwierige Beispiele, aber deswegen nehme ich sie auch, weil das nun mal auch die Bergpredigt ist. Wenn ihr euch die Bergpredigt durchlädt, die ist voll von solchen Sachen. Fast schwierig, eigentlich ein einfaches Beispiel zu finden. Zweites Beispiel, Ehebruch. Jesus sagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Auch wieder schwierig. Aber was Jesus sagt, ist, Ehebruch, warte nicht, bis es zur Tat kommt. Ehebruch beginnt viel, viel früher in deinem Herzen. Beim ersten Gedanken schon, da musst du schon widerstehen. Sonst beginnt in deinem Herzen schon der Ehebruch. Du fängst schon einen Weg an, den du eigentlich nicht gehen solltest. Aber auch nicht so einfach natürlich, selbst in Gedanken treu zu sein. Das ist ja so ein Klischee, dass es nur für Männer zutrifft, aber ich weiß aus gesicherter Quelle, auch Frauen sind diesem Problem nicht unzugänglich. Drittes Beispiel, Finanzen. Jesus sagt in der Bergpredigt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Kurz danach, ich lese nicht alles, aber kurz danach sagt er, du kannst dein Herz nur an eine Sache hängen. Häng dein Herz an Gott, als erstes an Gott und er wird dich versorgen. Es sind alles drei diese Beispiele, alles drei, glaube ich, wo wir intuitiv oft eigentlich daneben liegen, wo wir intuitiv was anderes machen. Aber deswegen ist diese Bergpredigt so wichtig, weil Jesus sagt, hört diese Worte nicht nur, lest es nicht nur, sondern lest es als erstes, lest die Bergpredigt und dann handelt auch danach. Dann ist dein Leben auf Felsen gebaut. Dann besteht dein Leben auch die Stürme, die da kommen mögen. Was das ist? Und das ist tatsächlich, hier nochmal als Erinnerung für die, die eher visuell geprägt sind, Matthäus Kapitel 5 bis 7. Lest es ruhig mehrmals, mein Tipp. Lasst es ein bisschen auf euch wirken. Wo kannst du diese Dinge umsetzen, konkret umsetzen in deinem Leben? Und es ist tatsächlich nicht nur Jesus, der sagt, dass dein Leben dann auf Fels gebaut ist, sondern mittlerweile haben wir das auch wissenschaftlich bestätigt. Menschen, die gläubig sind, das heißt, die nicht nur sagen, dass sie glauben, sondern die regelmäßig in Gottesdienst gehen und die versuchen, das auch zu leben, die haben ein besseres Leben. Statistisch, wissenschaftlich zigfach belegt mittlerweile. Hatte Paul vor kurzem auch Beispiele. Ich wollte selber noch mal gucken, weil ich sowas immer selber mal recherchieren muss, um es wirklich zu glauben. Ist tatsächlich so. Für gläubige Menschen gilt, sie haben eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit nach einer Herz-OP. Am offenen Herzen stand da sogar. Außerdem genesen sie schneller, grundsätzlich nach Erkrankungen, auch nach chirurgischen Eingriffen. Menschen, die gläubig sind, die sind schneller wieder auf den Beinen. Kann man statistisch nachweisen, auch hochsignifikant. Sie haben insgesamt eine niedrigere Sterblichkeit. Das gilt auch für besonders ernsthafte Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Alzheimer. Also als gläubiger Mensch wirst du mit geringerer Wahrscheinlichkeit an diesen Krankheiten erkranken. gilt auch nicht nur für Erkrankungen, sondern gilt auch für Scheidung und Ehe. Gläubige Menschen haben ein 50% geringeres Scheidungsrisiko und sind gleichzeitig zufriedener in der Ehe, in der sie sind. Wird ja manchmal so gesagt, die trauen sich einfach nicht, sich scheiden zu lassen. Stimmt nicht, sie sind auch gleichzeitig zufriedener. Letztes Beispiel, Menschen, die gläubig sind, beschreiben sich doppelt so häufig selbst als sehr glücklich. Das war eine Ansage. 50% mehr, Entschuldigung, nicht doppelt. 50%. Also es ist nicht nur Jesus, der sagt, dein Leben ist auf Fels gebaut, wenn du das tust, sondern statistisch können wir das zeigen, es ist so. Dein Leben hält Stürmen besser stand. Also wenn du selbst mit dem Glauben nichts am Hut hättest, so die Pascalsche Wette so ein bisschen, ist es trotzdem besser zu sagen, einfach nur für den Fall, dass es wahr ist, ich lasse mich darauf ein, weil es mir insgesamt dann besser geht. In diesem Leben sowieso und im nächsten erst recht. Das Problem ist, warum machen wir es dann nicht? Warum machen wir es dann oft nicht? Wir wissen das alles und ihr wisst es jetzt auch. Und trotzdem würde ich behaupten, spätestens morgen, wenn der Alltag wieder losgeht und ihr in die Verlegenheit kommt, wirklich jemandem zu vergeben, dann klappt es irgendwie doch nicht. Dann ist doch nicht so einfach. Du weißt, dein Leben wäre auf Fels gebaut, du hättest eine niedrigere Sterblichkeit, Alzheimer kann dir nichts anhaben. Und trotzdem ist es schwer. Gibt so eine kuriose Geschichte im Alten Testament. Gibt viele kuriose Geschichten im Alten Testament, aber es gibt eine, die ich meine. Zwischen Esau und Jakob. Esau, wissen die meisten, Esau und Jakob sind beides Söhne von Isaak gewesen. Und Esau war der Erstgeborene. Und nach damaligem kulturellen Verständnis hatte man als Erstgeborener ein Erstgeburtsrecht, nannte man das. Ja? Das hatte bestimmte Rechte und bestimmte Pflichten auch. Wenn du Erstgeborener warst, zum einen hast du das doppelte Erbe empfangen gegenüber den anderen Söhnen. Also sagen wir jetzt bei Esau und Jakob, wenn der Vater 3 Ziegen gehabt hätte, dann hätte Esau 2 bekommen und Jakob nur 1. Immer das Doppelte von dem anderen. Das ist also dein Recht als Erstgeborener, kriegst du doppeltes Erbe. Und der Vater war ja vermögend, wissen wir, also ging es da um einiges. Gleichzeitig hatte der Erstgeborene aber auch Pflichten, also es war nicht so einseitig, wie es sich anhört, weil der Erstgeborene musste sich auch um die verwitwete Mutter kümmern, im Zweifel, und um die unverheirateten Schwestern. Ja? Also er hat sozusagen die Rolle des Vaters eingenommen als Versorger der Familie, aber hat dafür halt auch einen größeren Erbteil. Und das war Esau, das war eigentlich seine Rolle. Und außerdem wissen wir, und das kommt noch dazu bei Esau und Jakob, dass an Abraham ja Verheißungen über seine Nachkommen gegangen sind und der Erstgeborene war eigentlich der, zu dem diese Verheißungen galten. Also die erstgeborene Linie war erstmal eigentlich die, für die diese Verheißungen natürlich gegolten hätten. Und dann gibt es aber diese kuriose Geschichte. Und ihr kennt die, ich will sie noch einmal lesen für die, die sie vielleicht nicht mehr so vor Augen haben. Da heißt es, in 1. Mose 25. Als Esau einmal erschöpft nach Hause kam, hatte Jakob gerade Linsen gekocht. Gib mir schnell etwas von dem roten Zeug da, dem roten, rief Esau. Ich bin ganz erschöpft. Jakob sagte, nur wenn du mir vorher dein Erstgeburtsrecht abtrittst. Ich sterbe vor Hunger, erwiderte Esau. Was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Das musst du mir zuvor schwören, sagte Jakob. Esau schwor es ihm und verkaufte so sein Erstgeburtsrecht an seinen Bruder. Dann gab ihm Jakob eine Schüssel gekochte Linsen und ein Stück Brot. Als Esau gegessen hatte und getrunken hatte, stand er auf und ging weg. Sein Erstgeburtsrecht war ihm ganz gleichgültig. Vor 3 Wochen, glaube ich, oder 4 Wochen, habe ich in meinem Bibelleseplan diese Geschichte wieder gelesen. Und ich dachte mir wieder, was für eine kuriose Geschichte, wie merkwürdig. War auf gut Deutsch, Esau ist doch blöd, also wirklich blöd, ich meine dumm. Also ich meine das wirklich, der verkauft ja so viel für, Linsen sind klasse, verstehe mich nicht falsch, eine Linsensuppe mit Brot, schön. Aber er verkauft so viel vom Erbe dafür. Das kann man doch nicht verstehen, oder? Das ist doch nicht normal. Und wie gesagt, ich habe die Geschichte nicht verstanden, bis letzte Woche jetzt, diese Woche. Da hat es bei mir auf einmal Klick gemacht. Da dachte ich, ich bin genau wie Esau. Ich bin Esau. Und ich glaube, du bist auch Esau. Wisst ihr, wir machen das genauso. Wir machen genau den gleichen Fehler. Schau, wir haben gelesen, Jesus sagt, lebt in Vergebung. Dann erhaltet ihr ewiges Leben, dann werden eure Beziehungen gelingen, euer Leben wird auf Fels gebaut sein. Und trotzdem vergeben wir oft nicht. Er sagt, bleib treu, sogar in deinen Gedanken bleib treu. Und deine Ehe wird gelingen, du wirst ewiges Leben erhalten. Und trotzdem machen wir es nicht. Bei Finanzen, bei allem. Wir könnten alles durchgehen und wir sehen, wir haben so ein großes Erbe eigentlich, was uns verheißen ist. Aber wir verkaufen es für Linsen. Immer wieder. Immer wieder. Du und ich, wir sind Esau. Versteht ihr? Warum machen wir das? Weil die Resultate, die wir jetzt haben, uns wichtiger sind, als irgendwann was zu erhalten vielleicht. Ja? Du weißt vielleicht, Jesus sagt, wenn du dich an Gottes Gebote hältst, dann wirst du ewiges Leben haben. Du wirst die Ewigkeit bei Gott verbringen. Das sagt er zum reichen Jüngling. Der reiche Jüngling kommt zu ihm und fragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Jesus sagt, halte die Gebote. Warum machen wir es dann nicht? Warum machen wir es nicht? Warum, obwohl wir wissen, was wir von Erbe eigentlich haben, tun wir es nicht? Aber weil das, was direkt vor Augen ist, oft einfacher ist, oft direkter ist. Wir wollen lieber, dass es uns jetzt ein bisschen gut geht, als dass wir irgendwann was Großes erhalten. So ticken wir einfach nicht. Wir liegen gerne auf der Couch, statt Sport zu machen. Einfaches Beispiel. Jeder weiß, kann man auch statistisch nachweisen, wenn du regelmäßig Sport machst, bleibst du länger gesund, du hast länger ein gesundes Leben und du wirst länger leben. Du hast eine höhere Lebensqualität schon jetzt. Wahrscheinlich schon in 2 Monaten, wenn du regelmäßig Sport machen würdest, nur ein bisschen, reicht, glaube ich, 3 Stunden die Woche, würde reichen, dass es dir insgesamt besser gehen wird. Auch niedrige Anfälligkeit für Depressionen, alles Mögliche. Aber jetzt sitzt man ja auf der Couch. Da müsste ich jetzt ja aufstehen und was machen. Und dass es mir dann irgendwann besser gehen wird, ihr kennt das. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Weil die Verheißungen, die irgendwann kommen, uns nicht motivieren können, jetzt etwas zu tun. Weil ich fühle mich ja jetzt gekränkt, dass ich dann irgendwann vielleicht mein Leben auf Fels gebaut, ist mir egal, ich bin ja jetzt gekränkt, warum sollte ich jetzt vergeben, wenn ich jetzt diesen Unwillen habe dazu. Dass irgendwann besser geht, interessiert mich dann nicht. Ich möchte jetzt gerne ein besseres Auto fahren, die schicke Kleidung kaufen, was auch immer, warum sollte ich dann dem Armen was davon abgeben, von meinem Besitz? Versteht, wir sind immer in diesem Ding drin, ich möchte jetzt etwas haben. In unserer Kultur, in unserer Zeit wird es natürlich nur schlimmer mit dem, dass wir auch oft jetzt sofort etwas haben können, was wir wollen. Und darum sind wir wie Esau. Wir sollten leben wie Kinder Gottes, ziehen aber endlich am Schluss die Linsen doch dem vor. Aber die Lehre von Jesus, die ist ja nicht nur dafür da, um uns zu ärgern, um uns praktisch zu zeigen, guck mal, das könntet ihr haben, aber ihr habt es nicht. Sondern er will, dass du so lebst. Der Bergpredigt ist nicht nur dafür da, um uns zu zeigen, was wir nicht haben, sondern auch, um uns zu dienen als Anleitung für unser Leben. Dass wir tatsächlich so leben, dass wir Kinder Gottes sind und uns entsprechend auch verhalten. Dass wir wirklich in Vergebung leben. Sagt Jesus nicht nur so, er möchte das von uns. Und es bereit, uns auch zu tragen, wenn wir es nicht schaffen. Da muss die Gnade jetzt dazu ins Spiel kommen. Wenn du ein neues Auto kaufst, dann kriegst du eine Herstellergarantie in der Regel. Die geht dann 3 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre, je nachdem. Wahrscheinlich eine bestimmte Anzahl an Kilometern. Und da steht drin, wenn du dich einigermaßen um Neuwagen kümmerst, bestimmte Wartungsintervalle einhältst, natürlich immer zur Vertragswerkstatt, versteht sich, Motoröl ausgetauscht wird und so weiter, dann kommt der Hersteller für die Schäden an deinem Auto, die dann entstehen, kommt er auf. Nicht selbstverschuldete Schäden, aber die, wenn ein Motor kaputt geht oder was auch immer. Wenn du aber die Intervalle nicht einhältst, wenn du nicht zur Vertragswerkstatt gehst, sondern zu der Werkstatt deines Vertrauens, die halt ein bisschen günstiger ist, dann verfällt diese Garantie vom Hersteller. Und Gott könnte es eigentlich genauso machen. Gott gibt uns praktisch die Bedienungsanleitung für unser Leben. Sagt hier, so müsst ihr mit diesem Auto, so musst du mit deinem Leben umgehen. Und wenn du das alles machst, dann komme ich für Schäden auf. Wenn irgendwas schief geht, ich bin bei dir, ich werde dich heilen. Hatten wir vor ein paar Wochen, ich war diese Stelle, er sagt, hältst du dich an alle Gebote, dann werde ich dich heilen. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und Gott könnte so einen Deal mit uns schließen und sagen, wenn ihr das macht, dann werde ich euch beistehen. Wenn ihr es nicht macht, müsst ihr selber für die Schäden aufkommen. Aber er will nicht. Er will nicht, dass du für die Schäden selber aufkommst. Gott, es ist wichtiger, dass er eine Beziehung zu dir hat, als dass du deinen eigenen Mist auslöffeln musst. Er will dir vergeben. Er will, dass du im Frieden lebst mit deinen Mitmenschen. Selbst wenn du unvergeben bist, er will nicht, dass du selber in diesen Sumpf dich hineinreitest. Und darum hat er Jesus Christus geschickt. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Dass Gott einen Weg gefunden hat, wie er dir diesen Bauplan für dein Leben geben kann, wie du dein Leben wirklich auf Felsen gründen kannst, aber ohne, dass du die Suppe auslöffeln musst, die du dir einbrockst. Ohne, dass du für die Schäden selber aufkommen musst. Nämlich, dass er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat und der hat ein Leben gelebt, wie es sein soll. Der stirbt am Kreuz und nimmt alle Schuld, nimmt er auf sich, die wir uns selber eingebrockt haben. Er kommt für deine Schäden auf, damit du ein Kind Gottes bist, egal wie du lebst, wenn du das annimmst, wenn du die Vergebung wirklich möchtest, wenn du sagst, Jesus, ich möchte so leben, ich möchte deinen Bauplan, deine Garantie, ich möchte das einhalten, was du gesagt hast, ich kann aber nicht. Und dann sagt er, dann machen wir noch einen neuen Deal, einen Bund. Du versuchst so zu leben und ich vergebe dir all deine Schuld. Jeden Tag neu. Damit du jeden Tag anfangen kannst mit einer weißen Weste, wirklich jeden Tag anfangen kannst, als Kind Gottes nochmal zu leben, auch wenn du gestern vielleicht nicht vergeben hast, auch wenn du gestern vielleicht doch einer Frau hinterher geguckt hast, auch wenn du gestern vielleicht mit deinen Finanzen doch selbstsüchtig warst, dann kriegst du heute nochmal eine neue Weste, eine weiße Weste und kannst heute nochmal neu anfangen, diesen Weg zu gehen. Und du musst nicht dafür aufkommen für deine Schäden. Du musst nicht in diesem Leben ohne Segen leben. Besonders aber kriegst du das ewige Leben geschenkt. Auch wenn du in allem versagt hast, das ewige Leben garantiert er dir aus Gnade. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Die ist nicht, es ist egal, wie du lebst. Aber egal, wie du lebst, das ewige Leben, es gehört dir. Du kannst ein Kind Gottes sein, wenn du das möchtest. Und es geht sogar noch weiter, er schenkt dir noch den Heiligen Geist, damit du schaffst, dieses Leben zu leben. Damit du schaffst, über deinen Schatten zu springen. Das ist auch, wenn du vielleicht sagst, ich bin nicht jemand, der vergeben kann. Wenn mir sowas angetan wird, was Menschen mir angetan haben, ich kann nicht vergeben. Dann schenkt er dir den Heiligen Geist, der sagt, doch, du kannst. Lobpreisteam, kommt ihr nach vorne? Ich will zum Schluss kommen, zum Fazit. Ich möchte jeden einladen, baue dein Leben auf dieses Fundament. Das Leben jetzt, ich überzeugt bin, das, was Jesus sagt, was wir statistisch auch nachweisen können, das ist nicht nur Blabla, es ist so. Wenn du dich an die Lehre von Jesus hältst, dann hast du ein besseres, gelingenderes Leben, was Stürmen besser standhält. Aber noch viel wichtiger, du wirst ewiges Leben haben. Darum, wenn du sagst, für dich ist das alles völlig neu und du hast es vielleicht noch nie so gelebt und auch nicht so verstanden, dann ist meine Einladung, dass du dieses Abenteuer beginnst heute. Dass du beginnst damit, dein Leben auf diesen Fels zu bauen, auf Jesus. Dass du ein Kind Gottes wirst. Es beginnt mit dieser einfachen Entscheidung zu sagen, ja, ich möchte das. Ich möchte das. Ich möchte dieses Leben so leben, wie er sagt. Und wenn jemand hier ist, dem das so geht, dann muss ich einen Kommentar noch dazu sagen. Ich habe jetzt immer vom ewigen Leben geredet. Und ich meine das wirklich so. Ich meine das wirklich. Ich bin überzeugt, nach dem Tod geht es überhaupt nicht vorbei, dann geht es richtig los erst. Ich glaube, das Leben hier, das ist ein kleiner Vorgeschmack nur für das, was kommen wird. Das hier ist die Linsensuppe. Und das Erbe, das ist das, was noch kommen wird. Nach dem Tod, da geht es richtig los. Aber du musst ein Kind Gottes sein, damit du ewiges Leben hast. Darum meine Einladung, wenn es dir so geht, dann sag heute dazu ja. Sag heute ja, Jesus, ich will das. Ich will das. Ich will probieren, mein Leben auf diesen Felsen zu bauen. Ich will das einfach annehmen, zu sagen, Jesus, und du vergibst mir, wo ich das nicht geschafft habe. Und du wirst mir auch weiterhin vergeben, wo ich es nicht schaffen werde. Für alle, die vielleicht schon im Glauben sind, aber noch neu im Glauben sind, erstmal mein volles Erbarmen. Ich weiß, wie schwer das ist. Wenn man noch so richtig in seinem alten Leben drin hängt und jetzt versucht, so nach und nach dieses Haus auf einen neuen Grund zu bauen, nach und nach so umzuziehen von dem Sand auf den Felsen, das ist manchmal richtig schwer. Das heißt manchmal vielleicht, dass man Freunde zurücklassen muss, die einem wichtig geworden sind, weil man merkt, dass die einen zurückhalten. Das heißt, dass man sich vielleicht zum Glauben bekennen muss von Menschen, wo man das bisher noch nicht gemacht hat. Ihr habt mein volles Erbarmen, aber hört nicht auf damit. Hört nicht auf. Das ist vor allem meine Bitte, trefft heute nochmal eine Entscheidung zu sagen, Jesus, ich will da weiterbauen. Ich will gar nicht zurück auf den Sand. Wenn ihr damit angefangen habt, dann seht ihr, das funktioniert wirklich und das ist besser, es ist wirklich besser. Und Jesus wird euch jedem Schritt auf diesem Weg helfen, jeden einzelnen. Und wo ihr das mal nicht schafft, dann kriegt ihr die Gnade und die Vergebung dazu. Dass ihr einen neuen Tag, neu nochmal anfangen könnt, einen neuen Versuch machen könnt. Alle, die schon länger dabei sind, für euch, für mich gilt das genauso. Wir müssen uns immer wieder neu prüfen, weil wir doch immer wieder auf den Sand zurückkehren. Weil wir doch immer wieder es nicht schaffen zu vergeben, weil es schwer ist. Es ist schwer. Weil wir doch mit unseren Finanzen selbstsüchtig sind, was auch immer. Ihr kennt die Bergpredigt. Ihr könnt selber im Kopf mal durchgehen, was Jesus alles gesagt hat. Und ihr wisst, da fehlen wir alle irgendwo. Dafür gibt es die Gnade und die Vergebung in ihm. Rede mit ihm. Rede mit ihm. Das ist meine Einladung, meine dringende Bitte eigentlich. Auch an mich selber. Lasst uns auf diesen Felsen bauen. Nicht nur für hier, für das Leben, dass es gelingt, sondern umso mehr fürs ewige Leben. Da wollen wir hin, da will ich hin. Ich will zum ewigen Leben. Ich weiß, da wird es richtig gut. Ich will aber nicht nur mit Ach und Krach da ankommen, sondern am liebsten mit wehenden Fahnen. Aber fahren, wo das Kreuz drauf ist, nicht ich. Lasst uns gemeinsam in Lobpreis gehen. Steht mit mir gemeinsam auf. Lasst uns unseren Gott anbeten, ihm singen. Und wenn du möchtest, dann rede mit ihm. Dann bete, du kannst still beten, du musst gar nicht laut beten, rede mit ihm. Sag ihm, was dich bewegt. Sag ihm, hast du selber auf Felsen gebaut? Glaubst du, hast du das Gefühl, du stehst auf diesem Grund? Wenn du das Gefühl nicht hast, dann sagen, Jesus, ich will aber. Ich würde doch gerne. Bei diesem Gott, da musst du nicht erst anfangen zu leisten und dann nimmt er dich vielleicht an, sondern da kommt die Annahme zuerst und dann kommt die Leistung. Dann geht er aber mit dir diesen Weg und hilft dir immer wieder auf und trägt dich, wo du es nicht kannst.